das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Hallo und einen schönen guten Abend. Unser Thema heute: Geschichte pur. Manfred Hallier war 2 Jahrzehnte der Chef der Motorrad-Ehrenbegleitung, auch Weiße Mäuse genannt, in Bonn. Am Schluss noch ein paar Tipps aus der Region. Durch die Sendung begleitet sie Brigitte Wittrin. In unserer heutigen Sendung geht es um die Zeit, als die Regierung noch in Bonn Politik machte. Manfred Hallier, ehemaliger Chef des Bonner Begleitkommandos, unter anderem der sogenannten Weißen Mäuse, war 20 Jahre zur Sicherheit von Staatsoberhäuptern aus aller Welt bei Besuchen in der damaligen Bundeshauptstadt verantwortlich. Der pensionierte Polizeihauptkommissar wird sicherlich gleich spannende Geschichten aus dieser Zeit im Gespräch mit Otto Ganser erzählen können. Und 2 weitere Folgen können Sie auch noch in den nächsten Wochen hören.
Ja, herzlich willkommen, Herr Hallier, hier bei uns im Studio Merten.
Danke sehr.
Ich freue mich, dass Sie aus Bonn nach Merten gekommen sind. Ist ja nicht so sehr weit, aber Sie haben ganz viel zu erzählen, wenn es um Bonn geht. Aber gehen wir erstmal in die Zeit zurück, in jüngeren Jahren oder als Sie Ihre Ausbildung gemacht haben. Da war irgendwann mal ein Zeitpunkt, wo Sie dann nach Bonn versetzt werden sollten. Und das wäre vielleicht als Einstieg mal ganz interessant, wie dieser Weg dann war und warum Sie dann doch so gerne in Bonn geblieben sind, weil da gab es ja ganz vieles Spannende und darüber wollen wir ja heute auch erzählen. Aber nach Bonn erstmal nicht.
Nach Bonn erstmal nicht. Nach der Grundausbildung in der Polizeischule in Münster war der nächste Weg die Technische Schule in Essen, danach der nächste Weg in die Bereitschaftspolizei. Von dort wurden dann die Kollegen im Land verteilt. Man sprach damals von der Versetzung in den sogenannten Einzeldienst. Das hieß, jede Behörde, jedes Präsidium, Oberkreisdirektor bekam eine gewisse Anzahl von jungen, ausgebildeten Polizeibeamten, Oberwachtmeistern. Bonn war verpönt. Nicht als Stadt, sondern aufgrund der Tatsache, dass man in Bonn als junger Kollege eingeteilt wurde zum Posten stehen, was nachher der ehemalige BGS übernommen hat, dass keiner hatte Lust, Posten zu stehen. Nach der Ausbildung wollte man auch mal das, was man erlernt hat und gelernt hat, auch an den Mann bringen.
Und Sie haben aber einen Weg gefunden, um da irgendwie dann doch rauszukommen. Irgendein älterer Kollege hat Ihnen einen Tipp gegeben, dass man vielleicht dann doch davon wegkommt.
Ja, unter anderem wurde ich eingesetzt als Posten im Bundespräsidialamt. Willa Hammerschmidt, der Park, man kennt ihn. Und das war sowas von langweilig, bis ein älterer Kollege zu mir sagte: Junge, du musst die Leute, die mittags rausgehen, die Beschäftigten hier, kontrollieren, auch wenn sie wieder zurückkommen, kontrollieren, auch wenn sie zu dir sagen, sie kennen mich doch schon so lange. Und dann wird es irgendwie mal eine Beschwerde geben und dann bist du weg hier, dann kommst du wieder zurück zu deiner Wache. Und so habe ich das gemacht und so ist es auch passiert, dass ich da verhältnismäßig kurz, ich glaube, wenn es insgesamt 2 Wochen war, als Posten stehe, in Anführungsstrichen, hat auch sein müssen. Aber dass ich dann da wieder weggenommen wurde und konnte wieder meinen Streifendienst, sei es zu Fuß oder im Streifenwagen, fortsetzen.
Ja, und dann kam irgendwann die Zeit, ja, da sollten Sie besondere Aufgaben übernehmen. Wie ging das dann?
Das war folgendermaßen, als Oberwachtmeister kam man ja damals, wie gesagt, in diesen Einzeldienst. Dann hat man sich vorbereitet auf die erste Fachprüfung. Die war im Münsterland, im Borg genau, da war eine große Schule. Und nachdem ich diesen Lehrgang sehr gut bestanden hatte, wurde ich gefragt, ich war noch Junggeselle damals, ob ich weitermachen möchte. Das hieß, ob ich mich bewerben wollte oder zusagen wollte, Ausbildung zum gehobenen Dienst. Und da ich sowieso nicht wusste, hatte keine Familie, habe ich gesagt, selbstverständlich mache ich das. Und so begann die Vorbereitungszeit und die Lehrgänge, technischer Lehrgang und so weiter, für den gehobenen Dienst, sprich für den Kommissarslehrgang.
musste man da ganz spezielle Kenntnisse erwerben für das, was dann später auf Sie zukam? War das denn etwas, wo Sie sagten, ja, das war für die damalige Zeit auch ganz wichtig für die Sicherheit?
Ja, für meine Dienststellen, die ich später hatte, war das nicht unbedingt erforderlich, denn wir hatten das breit gefächerte Wissen. Das war Strafrecht, Verwaltungsrecht, Strafprozessrecht, Verkehrsrecht und alles, was dazugehörte, Beamtenrecht. Und nachher das spezielle Wissen für die speziellen Dienststellen, dort, wo ich verwandt wurde, das musste man sich ein bisschen aneignen. Die Grundlage war ja da, die rechtliche Grundlage, die haben wir gehabt aufgrund der Ausbildung. Und alle anderen Dinge wurden uns dann noch beigebracht in Hiltrup, an der Akademie, an der Polizeiakademie Münster-Hiltrup. Und dort haben wir dann Dinge, die man sonst im mittleren Dienst nicht benötigt, wie Zugführer, Hundertschaftsführer, taktische Maßnahmen, Einsatzlehre. Das kam dann hinzu und das war dann wichtig für den weiteren Weg.
Und der weitere Weg, ja, wie ging der dann weiter?
Ja, der war folgendermaßen, ich musste, das war damals so üblich, dass die Bewerber für die Kommissarslaufbahn sich mal bewähren, will ich nicht sagen, aber dass die in eine andere Behörde mussten. Für mich kam da das Polizeipräsidium Köln in Frage, wesentlich größer als das Polizeipräsidium Bonn und aufgrund dessen auch eine größere Palette, wo man viel hinzulernen konnte. Da war ich von 1967 Januar bis Januar 1968. Hab dort Kripo, Autobahnpolizei, Verwaltung, Regierungspräsidenten, alle die Laufbahn mit durchgemacht und bin dann im Frühjahr 1968 nach Münster-Hiltrup gegangen mit mehreren Kameraden aus Bonn, um den Kommissarslehrgang da zu absolvieren.
Und wie war das dann in Bonn, als Sie dann etwas aufgestiegen sind?
Als ich zurückkam, kam ich wieder in meine alte Wache, diesmal als Drittelführer oder Dienstgruppenführer und auch zufällig wieder in die Dienstgruppe, wo ich früher gearbeitet habe. Die Kollegen, mich hat es gefreut und die Kollegen auch, weil wir gut miteinander auskamen. Und es war die Bonner Innenstadt, wo immer was los war, wo es nie langweilig war. Und dann ist mir aber passiert, dass der damalige Abteilungsleiter der Schutzpolizei zur Wache kam und hat da so eine Art Inspektion durchgeführt und sah mich da und sagt, Sie waren doch früher schon hier als Oberwachtmeister und Hauptwachtmeister. Da sage ich, ja. Ich sagte, so geht das nicht. Wir Rheinländer mussten damals nach Ostpreußen und die Ostpreußen kamen ins Rheinland und sie kommen hier weg nach Bad Godesberg. Und so bin ich dann als Dienstgruppenleiter nach Bad Godesberg gekommen.
Ja, über die Anfänge, Herr Hallier, hatten Sie ja vor der Musik schon einiges erzählt. Wie ging dann der Weg weiter in Bad Godesberg und Bonn?
Bad Godesberg war ich verhältnismäßig kurz, denn die Einheit, das hieß damals Einsatzreserve auf der Kaiserstraße in Bonn, bestand aus einem Zug. Das heißt, ein Zugführer, drei Unterführer und 27 Gruppenbeamte. Es wurde aufgrund der Tatsache, dass es zu immer mehr Einsätzen kam, ein zweiter Zug gebildet. Da fehlte aber ein Zugführer. Und das hat sich dann irgendwie rumgesprochen im Präsidium. Den zweiten Zug, den sollte der Herr Hallier haben. Und dann haben sie mich da quasi von Godesberg, drei Tage Bedenkzeit, zurückgeholt und dann wurde ich Zuführer des zweiten Zuges in der Kaiserstraße. Also war meine Verweildauer in Godesberg nicht allzu lang.
Und welche Aufgaben waren das als Zugführer?
Als Zugführer zum Beispiel Demonstrationen, Einsatz bei Demonstrationen. Der gravierendste war damals der Rathaussturm, bekannt, April 1973, wo man das Rathaus teilweise sehr, sehr stark beschädigt hat. Und bei dieser Demonstration habe ich unter anderem auch einen ziemlich großen Pflasterstein aufs Knie bekommen und war da sehr lange krank. Und ich habe mittlerweile rechts eine Knieprothese, weil das war nachher nicht mehr reparabel. Da war so eine Entzündung drin, der Knorpel war weg. Trotzdem war es mit den jungen Leuten in so Zügen zu arbeiten immer eine schöne Sache für mich.
Und wie ging dann der Weg weiter?
Der Weg ging dann dahingehend weiter, es wurden hier in Bonn im Präsidium immer mehr Personen- und Objektschutzmaßnahmen an diesen Botschaften, die gefährdet waren, aufgebaut. Es wurde in Bonn die Landeseinsatzhundertschaft gebildet, auch im Frühjahr 1973. Und da waren über 200 Beamte, bis zu 250 Beamte. Die waren eingeteilt in drei Dienstgruppen, Früh-, Spät-, Nachtdienst. Und dort kam ich dann hin, mittlerweile nach etlichen Beförderungen, kam ich hin als stellvertretender Dienststellenleiter. Und dort hatte ich dann auch viele Kollegen, die mich kannten. Und das war auch Wunsch der Behördenleitung, dass ich das weitermachen sollte. Ich bin also innerhalb der Behörde Bonn hin und her geschoben worden. Es war nicht schlecht. Man kriegt einen großen Überblick. Es ist schon ganz gut gewesen.
Und wie war denn der Weg zu dem Posten als Chef des Begleitkommandos?
Das war eine Sache. Ich bin dann von der Einsatzhundertschaft, von der Landeseinsatzhundertschaft wieder zurückgegangen nach Godesberg. Dann wieder zurück ins Präsidium, weil sie Abteilungsleiter wollte. Und dann wurde ich eines Tages vom Präsidenten gerufen, ich soll mal vorsprechen bei ihm, und auch vom Abteilungsleiter, unabhängig. Und sagten, der Posten des Leiters Verkehrsdienst soll neu besetzt werden. Dann habe ich zu unserem Präsident gesagt, sage ich, Herr Dr. Fritsch, das ist jetzt so mit den jungen Leuten, damals hat man mich zurückgeholt aus Godesberg, weil ich gut mit guten Leuten, so ist mir das gesagt worden, umgehen könnte und es soll Ruhe in die Dienststelle kommen und jetzt soll ich da weg. Sie haben 3 Tage Bedenkzeit. Am selben Tag bekam ich noch einen Anruf vom Abteilungsleiter, kommen Sie mal hoch, war ein Ostpreuße, sehr direkt, er sagt, ich möchte, dass Sie die Dienststelle übernehmen, den Verkehrsdienst. Habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich weiß noch nicht. Ne? 3 Tage Bedenkzeit. Und da bin ich wieder zurückgegangen zu meiner Dienststelle, damalige Polizeioberrat, mein Chef, der sagt, was ist denn los? Und da habe ich ihm das erzählt und er sagt, du mach das. Mach das, du hast deine eigene Dienststelle, mach es. Ja, da bin ich aber nach 3 Tagen erst hochgegangen, Präsident, Abteilungsleiter und habe dann zugesagt. Und dann ging das innerhalb, ohne groß Personalrat, was heute ja immer wichtig ist, innerhalb von 2 oder 3 Tagen bekam ich dann das Umsetzungsverfahren ab sofort zum Verkehrsdienst. Und so habe ich dann im Büro gesessen, habe ich gedacht, so, jetzt bist du hier ganz neu. Und als ich aufs Geschäftszimmer kam, saßen 2 ältere Kollegen und die sagten dann schon, mit so einem Altiwagen bin ich da reingefahren mit meinen Akten. Ach, da kommt der Neue. Und so fing das dann an. Habe ich erstmal überlegt, was hast du jetzt hier?
Mit welchen Aufgaben wurden Sie dann zunächst betraut?
Mit der Leitung des Verkehrsdienstes. Der Verkehrsdienst ist und war nicht nur eine Dienststelle, die die Begleitkommandos gestellt hat, sondern das gehörte dazu und das machte in den Hochzeiten bis zu 50% und mehr aus, weil ich so eine Statistik habe führen lassen, weil unsere Tätigkeiten im Rahmen der Verkehrsüberwachung, die wurden ja auch nachgesehen. Also die Kollegen haben nicht nur Eskorte gefahren und Begleitkommandos gestellt, sondern wir haben, wenn keine Besuche waren, dann haben wir auch spezielle Verkehrsüberwachung gemacht, Gefahrgutverordnung, die EU-Lenkzeitvorschriften überwacht und so weiter und so weiter. Nur als ich damals hinkam, bekam ich 3 Tage später einen Befehl auf den Tisch, Weltwirtschaftsgipfel in Bonn, 1978. Da habe ich gedacht, nee. Du bist kaum hier, du weißt noch gar nicht, wie das heißt, wer wie viel Motorräder bekommt bei einer Eskorte, wie eine Eskorte zusammengestellt, wie ein Begleitkommando zusammengestellt wird. Und da habe ich mich dann so richtig reingekniet. Die Sachen teilweise mit nach Hause genommen. Ich musste ja auch einen Befehl schreiben. Ich hatte einen eigenen Einsatzabschnitt, das war halt Begleitkommando. Habe ich mit nach Hause genommen und als das gut lief, der ganze Einsatz rum war, fiel mir ein Stein vom Herzen und da habe ich gedacht, jetzt kann kommen, was will, die schmeißt hier nichts mehr um. Und die Kollegen haben sehr, sehr gut mitgezogen, muss ich sagen.
Wir spielen ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter. Bei mir im Studio Merten ist Manfred Hallier aus Bonn, der natürlich schon ganz viel erzählt hat aus seiner Arbeit bei der Polizei in Bonn und natürlich eben vor der Musik. Haben wir erfahren, wie Sie dann als Chef des Begleitkommandos die ersten Aufgaben übernehmen mussten. Ja, und das war der Weltwirtschaftsgipfel damals. Und ja, darüber können Sie auch erzählen. Das war ja der Sprung ins kalte Wasser sozusagen. Ne?
Das war wirklich der Sprung ins kalte Wasser. Denn ich musste mich erstmal einlesen in die entsprechenden Vorschriften. Ich musste sehen, wie ich den Hauptbefehl umsetze in einen eigenen Abschnittsbefehl. Musste gucken, wer bekommt wie viel Gradfahrer als Ehren- und Schutzeskorte. Und da habe ich mich schlau gemacht. Der Befehl ist dann auch als so, wie ich den geschrieben habe, durchgegangen bei unserer hohen Führung. Und so konnten wir den ersten großen Gast abholen am Flughafen, der damalige amerikanische Präsident, Jimmy Carter. Und ich war Begleitkommando für Jimmy Carter. Andere Staatsoberhäupter bzw. Präsidenten wurden von anderen Kollegen begleitet mit den dazugehörigen Fahrern. Und dieser Weltwirtschaftsgipfel 1978, das war der erste Weltwirtschaftsgipfel auf deutschem Boden. Ausgemacht haben das damals Giscard und Schmidt als Kanzler. Die haben gesagt, wir müssen mal, da habe ich auch ein interessantes Buch zu Hause von drüber, und wir müssen so einen Gipfel der G7 zusammenführen. Und das war der erste in Deutschland 1978.
Und wie lief das dann für Sie ab? Was für Aufgaben haben Sie dann konkret in die Hand nehmen müssen?
Ich hatte erstmal den Abschnittsbefehl Begleitkommandos zu erstellen. Und dann war ich dann nachher aber während des ganzen Weltwirtschaftsgipfel eingebunden als Begleitkommandoführer für den amerikanischen Präsident. Also von morgens bis nachts, bis er quasi im Bett lag, muss ich sagen, war ich Begleitkommandoführer des Präsidenten mit den dazugehörigen Spitzenfahrzeugen, mobilen Streckenschutz, das heißt dann ein, zwei VW-Bullis oder damals auch noch die Ford-Mannschaftswagen, die vorwegfuhren und die anderen hinterher. Und damals hat Carter eine 7er Motorrad-Eskorte bekommen. Das richtet sich immer nach den Besuchen. Offizieller Besuch heißt, Bundespräsident lädt ein, oder Arbeitsbesuch, wie hier in dem Fall Weltwirtschaftsgipfel war, eine Arbeitstagung, bekommt der 7-Räder. Und ich hatte dann auch die Strecke mir angesehen, die Strecken, weil es werden dort auch immer Fahrtstrecken, Ausweichstrecken erstellt, die auch vom Regierungspräsidenten abgesegnet sein mussten. Und wie gesagt, ich hatte vom Beginn vom Eintreffen in Köln-Wahn auf der Sonderposition bis zum Abflug in Köln wieder des Präsidenten, hatte ich nur mit dem Präsidenten zu tun.
Und was hatten Sie denn konkret für Aufgaben, was den Präsidenten betraf? Also den sozusagen auch zu bewachen oder beschützen oder alles dafür zu tun mit ihren Leuten, dass die Sicherheit gewährleistet ist?
Auf allen Fahrtstrecken. Die Sicherheit musste gewährleistet werden für uns auf allen Fahrtstrecken. Da wurde ich unterstützt von Kollegen der Einsatzhundertschaft, die das mobile Streckenkommando stellten. Und mit dem Hundertschaftsführer habe ich mich dann immer kurz geschlossen. Hinzu kamen dann Kollegen des Bundeskriminalamtes, die in unmittelbarer Nähe des Gastes waren, hier des amerikanischen Präsidenten. Und der Präsident bringt auch seine eigenen Sicherheitsleute mit. Und die sind ganz nah dran. Also er kommt sogar näher, kommt da auch kein Kollege vom Bundeskriminalamt dran. Denn da kommen sie auch nicht richtig ran. Und das war dann die ganzen Programmpunkte, die in dem Protokollheft des Auswärtigen Amtes, und zwar der Protokollabteilung, Referat 700, die Punkte, die da drin stehen, die Termine, die musste ich dann entsprechend, wie sie angegeben waren, Abfahrt, Ankunft, auf den Kopf genau sicherstellen.
Und haben Sie den Kontakt mit Carter gehabt während der Zeit?
Nein, mit Carter nicht. Das kam erst später. Man kann sagen, Bush Senior, der kam dann schon mal zur Eskorte und hat jedem die Hand gegeben beim Abschied und hat sich bedankt. Bei Reagan war es sogar noch anders. Da habe ich im Krankenhaus damals gelegen mit einer Knieoperation. Da bekam ich auf einmal im Krankenhaus ein Paket, das machte ich auf. Da war dann das Bild. Er hat mich rufen lassen unten in Blittersdorf beim Gesandten. Da musste ich hin auf Terrasse kommen und hat er sich bei denen, die unmittelbar dabei waren, per Handschlag bedankt, wie damals auch Clinton als Präsident. Und da haben die Amerikaner von Washington auch immer das Bild geschickt mit einer persönlichen Widmung und mit einer Unterschrift.
Das ist ja ganz spannend. Ja, da haben Sie ja auch schöne Erinnerungen an diese Zeit.
Da habe ich. Ich habe viel Bilder auch, zum Beispiel Johannes Paul II., der Papst, hat das auch gemacht. Der hat in der Nunziatur die ganzen Kollegen reingerufen über den Protokollchef. Sie sollen mal mit ihren Gradfahren reinkommen. Der Papst möchte sich persönlich bedanken.
Ja, Herr Hallier, dann haben Sie ja nicht nur die Staatsmänner dieser Welt kennengelernt, sondern auch den Papst, wie Sie gerade erzählt haben. Ja, das waren doch bestimmt ganz aufregende Erlebnisse.
Das waren mit Sicherheit aufregende und Erlebnisse und solche Erlebnisse, die man auch nie vergessen wird. Denn das war, den Johannes Paul II. Habe ich zweimal erlebt. Einmal in Bonn, der Besuch hier in Münster und dann anschließend Übernachtung in Nunziatur, dann zum Flughafen und wieder die Abreise. Und dann habe ich ihn nochmal erlebt, aber da, das lief über das Auswärtige Amt, da war ich im Einsatz in Berlin, als der Johannes Paul II. In Berlin war, im Olympiastadion. Da habe ich ihn auch nochmal ganz, ganz hautnah miterlebt.
Ja, bevor wir jetzt von weiteren Erlebnissen mit den Begegnungen mit Staatsmännern kommen, vielleicht nochmal so ein Schwenk zu Ihren Aufgaben, die Sicherheit der Staatsgäste zu gewährleisten mit Ihren Mitarbeitern. Da ging ja auch manchmal schon mal etwas quer. Ich habe gelesen, dass es da auch schon mal Situationen gab, auf die Sie gar nicht so vorbereitet waren, wenn plötzlich etwas abgesprochen war zwischen den Politikern, was Ihnen nicht bekannt gemacht worden ist. Was gab es da für Situationen?
Da gab es etliche Situationen, aber eine Situation ist erzählenswert, will ich mal sagen. Die anderen Kleinigkeiten, die müssen da ins zweite Glied treten. Das war 1985, auch im Juni, der Weltwirtschaftsgipfel in Bonn, der zweite. Da hatten wir, unser damaliger Präsident hat gesagt, wir machen Residenzpflicht für die ganzen Leute des Verkehrsdienstes. Und da haben wir auf Luftmatratzen, in Schlafsäcken, in den Aufenthaltsräumen, also sehr beengt gelebt, die ganze Zeit gewohnt. Und an so einem Tag, der Weltwirtschaftsgipfel war zu Ende und ich war auch Begleitkommandoführer Reagan. Und der Gipfel war zu Ende, jetzt ging es an den offiziellen Teil. Ronald Reagan blieb offiziell noch hier in Bonn, also statt 7 Räder 15. Haben wir gut hinbekommen. Und da war das der Programmpunkt, wo Ronald Reagan von Gimnich mit dem Hubschrauber nach Hannover fliegen wollte und von Hannover vom Flughafen nach Bergen-Belsen und dann wieder zurück über Bitburg wieder nach Gimnich. Also so, dass wir den ganzen Tag in Anführungsstrichen nichts zu tun hatten, nur auf Abruf da gestanden, gesessen haben. Und da habe ich gedacht, heute Abend kannst du mal viel, viel lesen. Habe mir ein Buch genommen, habe hinter meinem Schreibtisch auf der Erde gelegen, auf einer Luftmatratze. Und dann wurden mir die Augen schwer, denn das waren ja manchmal Tage, 16, 17 Stunden, von morgens 7 bis nachts. Und da habe ich das Licht ausgemacht, das Buch beiseite gelegt. Nach kurzer Zeit ging das Telefon. Ich an das Telefon, mich gemeldet. Da war ein Sicherheitsbeamter der amerikanischen Botschaft dran, den ich kennengelernt hatte, der sehr, sehr gut Deutsch sprach, gebürtiger Österreicher, und sagt dann zu mir, Manfred, unser Präsident trifft Sie mit eurem Kanzler morgen früh in Rhöndorf auf dem Friedhof am Grab von Adenauer. Da sage ich, nee, Werner, das kann nicht sein. Da weiß ich gar nichts von. Sagt, du kannst mir das glauben, es ist so. Da sage ich, danke für den Hinweis. Ich den Hörer aufgelegt. Sofort die amerikanische Botschaft zurückgerufen. Sag ich, ich hätte gerne den Mr. Kletschen. Und da riefen die und da kam aus der Ecke und da war dann Kletschen. Da sag ich, Werner, du hast mich da eben angerufen. Ja, ja. Sag ich, das war nur ein Kontrollanruf. Oh, sagte, das ist aber gut. Das ist aber gut. Da sag ich, vielen Dank, wir werden alles in die Wege leiten. Dann habe ich in Gimnich angerufen, den Chef des Protokolls von der Schulenburg damals. Ein sehr, sehr netter. Und da war sein Adjutant am Telefon. Ich sage, Herr Weber, wissen Sie, dass unser Kanzler sich mit dem Präsidenten Reagan am Graf von Adenauer treffen will? Erzählen Sie keinen Quatsch. Sage, Herr Weber, ich würde gerne noch auf meiner Matratze liegen, aber jetzt ist was los hier. Ne? Ja, und sage ich, wecken Sie den Bordchef, ne? Protokollchef. Nee, der schläft, der, was ist, glauben Sie, was der mit mir macht? Ich sage, wecken Sie den, ich bleibe so lange am Telefon, bis der kommt. Und da hörte ich von Weitem schon, war Unmut, das war auch richtig. Hörte ich, wie da einer murmelte, sind wir hier in einer Bananenrepublik? Der war sauer, stinksauer. Da habe ich dann gesagt, ja, so und so, es ist wirklich so. Die amerikanische Botschaft hat mich angerufen, Sie können da auch nochmal zurückrufen lassen und, damit das klappt, ne? Sagte, vielen Dank für den Hinweis. Aufgelegt, dann sofort meinen Stabschef angerufen. Wir hatten immer 12 Stunden einen Einsatz und großen Stab. Und den angerufen, mit dem war ich auch betont, Polizeidirektor. Ich sage, Horst, Folgendes ist angedacht, morgen früh, bevor es nach Hannover geht, fahren wir erstmal zum Friedhof nach Rhöndorf. Was willst du denn auf dem Friedhof in Rhöndorf? Sag ich, da trifft sich der Kohl am Grab seines Opas mit Reagan, wie am Grab sein zu. Sag ich, der Kohl hat da immer gesagt, wäre ein Enkel vom Adenauer. Das wäre ja ein bisschen lustig, wollte ich auch sein, obwohl alles so ernst war auf einmal. Ja, und er sagte, wehe, das stimmt nicht, dann hast du die Konsequenzen zu sagen. Sag ich, Horst, meinst du, ich rufe dich an, ich wäre froh, ich würde noch liegen hier und könnte schlafen. Ja, ging's los. Ja, da mach alles klar, die ganzen Gradfahrer wach gemacht. Ich sage, macht euch fertig, rasieren, waschen, duschen, egal, dann und dann müssen wir einsatzbereit sein. Die hatte ich gerade so raus aus den Federn oder von den Matratzen, kam der Anruf, die Amerikaner haben jetzt angerufen auf dem Einsatzstab bei uns und haben gesagt, sie wünschen auf der Fahrt keine Eskorte. Ja, ich denke, legt euch alle wieder hin. Ne? Die waren froh, ach, Gott sei Dank. Jetzt mussten wir aber, ich musste rausfahren, da haben mich noch 2 Kollegen unterstützt von der anderen Dienststelle, die beim Einsatzstab waren. Sag ich, wir müssen eine Fahrtstrecke finden, durch Rhöndorf durch, zum Friedhof. Und ihr wisst, wie die amerikanischen Fahrzeuge aussehen. Der Cadillac, der hat kaum eine Bodenfreiheit, der wiegt ein paar Tonnen. Und dann auf einmal kam White House Press, die will mit 4 oder 5 VW-Bussen. Und habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Die kann ich nicht mitnehmen. Nehme ich auch nicht mit. Plötzlich war das offizielle Delegation. Hatte ich keinen Zugriff mehr. Hm. Waren die mit. Ja, wie rausgefahren. Ich bin dann los. Die hatten dann den Kollegen in Rhöndorf schon alarmiert. Und der hatte schon alle Leute aus den Wohnungen raus, aus den Häusern geholt. Sofort alle Autos weg hier, die Fahrtstrecke. Gott sei Dank bin ich dann nochmal hergefahren. Da waren gerade Baumaßnahmen in der Löwenburgstraße. Da waren so Bleche, wo sie mit einem normalen LKW PKW rüberfahren können. Sag ich, hier können wir nicht durchfahren. Der Cadillac, wenn der in der Mitte ein solches Blech ist, das Blech wälzt sich und da hängt der in der Luft. Das geht nicht. Ne? Ja. Sag ich, ich fahre mal andersrum. Domstein ist da so ein Lokal, so ein Weinlokal. Domstein hinten rumgefahren, habe ich gedacht, das geht. Und auf der Rückfahrt zum Präsidium habe ich gesagt, so und so Einsatzkräfte, wir nehmen die Fahrtstrecke. Die wurde dann festgelegt durch die Weinberge. Wenn sie Rhöndorf runterkommen, links und dann schön durch die Weinberge. Und es war ein herrlicher Tag. Blauer Himmel. Und dann die Riesenkolonne. Ne? Der kam also geflogen, von Gimlich geflogen, ist in der Rheinaue gelandet, auf dem Hubschrauberlandeplatz. Und dann sind wir losgefahren. Schön langsam. Ja, und die Gradfahrer. Das war auch sowas. Die musste ich wieder wecken. Die Autobahnpolizei bekommt keine Kollegen, die sich jetzt hierhin stellen und die Auffahrten sperren. Die können so schnell nicht alarmieren. Habe ich die meine Gradfahrer da hingesetzt. Da habe ich gesagt, hier, einer übernimmt das Kommando von euch, der Spitzenfahrer von den 15er, und dann sperrt ihr alle Auffahrten. So ist es dann gewesen. Also sind wir auf dem Friedhof angekommen. Der Wagen vom Kanzler war schon drin an der Kapelle und da haben wir noch den Cadillac reinbekommen. Wenn Sie den Friedhof kennen, die Kapelle in Rhöndorf, das ist Waldfriedhof, das ist schon eng. Und jetzt was mit der Kolonne? Da kam kein Auto am anderen vorbei. Ja, was haben wir gemacht? Ich sage zum Kollegen, pass mal auf, es ist trocken, es hat nicht geregnet. Da ist das Annatal, da geht links ein Waldweg und rechts ein Waldweg hoch. Sag ich, fahr du als Spitzenfahrzeug und wir jagen alle Fahrzeuge hinterher. Und wenn der Letzte hier an dem Abzweig nach hinten steht, muss der rückwärts da reinfahren. Da haben wir also wirklich fast geschwitzt, dass wir das geschafft haben. Und dann hörte ich über Funk, bekam ich die Mitteilung, die sind fertig am Grab, die kommen jetzt zurück. Und dann geht's zum Flughafen Köln-Bonn. Jetzt möchten sie eine Eskorte haben. ich konnte mir keinen aus den Ärmel schütteln, ne? Habe ich dann über Funk die Kollegen von den die Kollegen Gradfahrer angesprochen, die Spitzenfahrer. Ich sage, kriegst du noch ein paar Leute zusammen für eine Eskorte? Stell dich an der Rhöndorfer Auffahrt Richtung Köln auf. Rechts und links bin ich zu dem Fahrer des amerikanischen Präsidenten gegangen und habe mit dem gesprochen. Ich sage, wenn du da irgendwas siehst, denn die haben eigene Fahrer bei und wechseln die alle 8 Stunden aus. Spätestens 8 Stunden. Und habe ich gesagt, wenn man die Räder rechts und links stehen sieht, langsam fahren, notfalls stehen bleiben und die setzen sich dann vor den Wagen. Na, jetzt ich in den Wald reingerufen, wo bleibt ihr denn? Kam keiner aus dem Wald raus. Ich habe da hoffentlich, hat sich keiner festgesetzt. Und auf einmal sah ich den Spitzenwagen aus dem Wald rauskommen. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank.
Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen in unserer heutigen Sendung, aber in der nächsten Woche sind Sie wieder da und dann werden Sie einfach weiter erzählen, wo wir heute aufgehört haben. Das ist so spannend und ich danke Ihnen, Herr Hallier, dass Sie ins Studio Merten gekommen sind. Wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Studio Merten, werden uns hier wiedersehen und weiter erzählen. Im Studio Merten war Manfred Hallier aus Bonn, der aus seiner Zeit in Bonn erzählt, als er als Chef des Begleitkommandos viel zu tun hatte und viel erlebt hatte. Dankeschön.
Bitte.